ist der Sohn Satyavatis, Vyasadev, wird der Herr zu dem Schluss kommen, dass seine Zusammenstellung der vedischen Literatur für die weniger intelligenten Menschen, die nur kurz leben, sehr schwer zu verstehen sein wird. Und so wird er den Umständen des besonderen Zeitalters entsprechend den Baum des vedischen Wissens in verschiedene Zweige aufteilen. Erläuterung. Hier erwähnt Brahma die zukünftige Zusammenstellung des Srimad Bhagavatam für die kurzlebigen Menschen des Kali-Yugas. Wie im ersten Kanto erklärt wird, werden die weniger intelligenten Menschen des Zeitalters des Kali nicht nur kurzlebig sein, sondern auch durch zahllose Probleme des Lebens verwehrt werden, die auf die fürchterliche Lage der gottlosen menschlichen Gesellschaft zurückzuführen sind. Die Förderung der materiellen Annehmlichkeiten des Körpers befindet sich nach den Gesetzen der materiellen Natur in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Wirkliche Förderung des Wissens bedeutet Fortschritt des Wissens im Bereich der Selbsterkenntnis. Im Zeitalter des Kali aber halten die weniger intelligenten Menschen fälschlich ihre kurze Lebensdauer von 100 Jahren, die heute weithin nur noch 40 oder 60 Jahre beträgt, für das Ein und Alles. Sie sind weniger intelligent, weil sie keine Kenntnis von der Ewigkeit des Lebens haben und identifizieren sich mit dem zeitweiligen materiellen Körper, der 40 Jahre besteht, und halten ihn für das alleinige Grundprinzip des Lebens. Es wird beschrieben, dass solche Menschen mit Eseln und Stieren gleichzusetzen sind. Der Herr aber, als der mitleidige Vater aller Lebewesen, gibt ihnen das umfangreiche vedische Wissen in kurzen Abhandlungen, zum Beispiel die Bhagavad Gita, und für die Fortgeschrittenen das Srimad Bhagavatam. In ähnlicher Weise wurden die Puranas und das Mahabharata von Vyasadev für die verschiedenen Arten von Menschen in den Erscheinungsweisen der materiellen Natur verfasst. Doch niemand von ihnen ist von den vedischen Prinzipien unabhängig. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Paskacharya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Vasudevaya Gauravanta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Wir lesen noch einmal den Vers. Kalena milita diyam avam rishanarinam stokayusham svanigama bata durapara avihitas vanuyugam sahisatyavatyam vedatrumam vitapasho vivayashyatisma.
Übersetzung. In seiner Inkarnation als der Sohn Satyavatis, Vyasadev, wird der Herr zu dem Schluss kommen, dass seine Zusammenstellung der vedischen Literatur für die weniger intelligenten Menschen, die nur kurz leben, sehr schwer zu verstehen sein wird. Und so wird er den Umständen des besonderen Zeitalters entsprechend den Baum des vedischen Wissens in verschiedene Zweige aufteilen. In diesem Shloka werden die Menschen des gegenwärtigen Zeitalters als weniger intelligent bezeichnet. Srila Vyasadev hatte das noch klarer ausgedrückt im ersten Kanto. Er gab den Shloka Kalena. Prayena. Wie es Jiva eben rezitiert hat. In dem Shloka heißt es, dass die Menschen im Kali Yuga über sehr schlechte Eigenschaften verfügen. Nicht nur, dass sie rein physisch von zahlreichen Problemen heimgesucht werden, weil ihr Körper einfach nicht mehr so stabil und widerstandsfähig ist. Ihr Geist ist ebenfalls sehr von Störungen heimgesucht. Und all das resultiert dann darin, dass sie ausgesprochen faul sind für den Vorgang der spirituellen Verwirklichung. Sie sind körperlich und mental von den schlechten Umständen des Kali-Yugas dermaßen gemaßregelt, dass die einfachen Entsagungen des spirituellen Lebens sehr schwierig für sie sind. Ich habe jetzt gehört, in Neuseeland, nur um euch ein Beispiel zu sagen, wie schwierig die Existenz im Kali-Yuga werden kann, ist es so, dass die Menschen gar nicht mehr an die Sonne gehen können, ohne starken Sonnenschutz. Also, wenn man nicht eine Schirmmütze hat, die das Gesicht vor den Sonnenstrahlen beschützt, dann bekommt man Hautkrebs, weil das Ozonloch, gerade in Neuseeland, was man eigentlich als ökologische Insel ansah für längere Zeit auf unserem geschädigten Planeten, weil das Ozonloch dermaßen stark ist, kriegen Leute sofort einen Hautkrebs. Es wäre gar nicht möglich für uns, den Harinam so zu gestalten, wie wir ihn gestern gemacht haben, wo wir unkompliziert und ohne jetzt wie Raubritter geschützt zu sein, auf die Straße gehen. Das ist, wie die Umstände einfach physisch, allein jetzt physisch gesehen, sehr, sehr leidvoll werden. Die Luft ist im Augenblick so schlecht, man merkt es auch selbst hier in Berlin, das ist einfach nicht mehr, die Berliner Luft, wie sie mal war. Es ist schon, wir merken das nicht als die Devotees, weil wir nicht so drauf achten, aber ist euch mal aufgefallen, es gibt jetzt das Wasser, was man trinkt, wenn man es mit ruhigem Gewissen schlucken möchte, muss es schon in Botteln, in Flaschen eingefasst sein. Das war ein Ding der Unmöglichkeit vor vielleicht 20 Jahren. Da hat niemand dran gedacht, dass er mal in Glasflaschen abgefülltes Wasser trinken müsste, weil es eine Selbstverständlichkeit war. Du warst durstig, dreh den Wasserhahn auf und trink, bis du nicht mehr kannst. Heutzutage ist es so, dass man aus dem Wasserhahn wahrscheinlich eine irgendwelche Krankheiten kriegt, womöglich noch, also es ist einfach nicht mehr so wie früher. Es wird eines Tages sein, das ist schon prophezeit, dass ihr, um einen guten tiefen Atemzug zu machen, in einen Kanister eingefasste Luft atmen muss. Das gibt es schon in New York. Wenn man zwischendurch mal ordentlich tief einatmen will, dann kann man so zu Einatmenstellen gehen, wo man schnell mal Luft einatmet, was also mit ein bisschen Parfüm, Himalaya-Frosch, gut parfümierte, natürliche Luft kriegt man dann. Und in Hawaii ist es auch schon so. Das führt dazu, dass die Menschen immer denaturalisierter werden und deswegen immer mehr den Bezug oder die Einbindung zur Realität verlieren. Und in dieser Zeit ist natürlich die Brutstätte gegeben für allerlei seltsame Philosophien, Anschauungen im Leben und sonst irgendwelche Ablenkungen des ewig gestörten Geistes. Es ist eine Zeit, wo man sich wirklich anschnallen muss, um nicht von den zahlreichen physischen und mentalen Störungen in irgendeiner Weise beeinflusst zu sein. So, in diese Zeit hinein hat der höchste Herr aus Barmherzigkeit zu den gefallenen Seelen eine großartige Möglichkeit gegeben, Fortschritt zu machen im Krishna-Bewusstsein. Und Und zwar hat er praktisch einen wichtigen Punkt im spirituellen Leben gestrichen, der uns, wenn es ihn noch geben würde, beträchtliche Schwierigkeiten machen würde. Es ist so, dass die spirituellen Pfade vor Chaitanya Mahaprabhu im Wesentlichen alle darauf beruhten, dass man sich von der Gesellschaft zurückzieht und dass man sich auch von ganz und gar von materiellen Aktivitäten zurückzieht, um eben nicht infiziert oder gestört zu werden durch den Einfluss des Kali-Yugas. Das war absolut wichtig. Mahaprabhu jedoch hat das Höchste gegeben, ohne dass man viel Entsagung dafür praktizieren muss. Er hat uns den heiligen Namen gegeben, der direkt von Goloka Vrindavan, der spirituellen Welt, ein Direktimport ist sozusagen. Das Chanten des heiligen Namens hat eine unglaublich große spirituelle Potenz, die wir erfahren können, wenn wir in richtiger Weise uns dem Chanten zuwenden. Es gibt in den Heiligen Schriften verschiedene Aufführungen davon und ich möchte, also Aufzeichnungen davon. Ich möchte in der Folge darüber sprechen, aber vorher noch einen kleinen Punkt machen. Die meisten Menschen, die mit dem Chanten oder die über die Herrlichkeiten des Heiligen Namens hören, haben Schwierigkeiten, ihr Vertrauen ganz darin zu investieren. Und aus diesem Grunde ist es für sie nicht so einfach möglich, die Nutzen des Heiligen Namens zu erfahren. Es heißt, dass man entsprechend seines Vertrauens in den Heiligen Namen verschiedene Offenbarungen beim Heiligen Namen empfängt. Jemand, der mit sehr großem Vertrauen chantet, wird also mehr offenbart bekommen, als jemand, dessen Vertrauen nicht so stark ist. Deswegen möchte ich heute gerne darüber sprechen, wie es möglich für uns sein kann, das Vertrauen in den Heiligen Namen zu vergrößern. Die meisten Menschen, die chanten, chanten nur von den Lippen her, aber nicht von dem Herzen. Warum? Weil das Herz irgendwo anders fixiert ist. Shraddha, oder dieser Begriff für Vertrauen, setzt sich aus zwei Silben zusammen. Shra heißt Herz und Da heißt zu geben. Die Sache ist, wir haben nur ein Herz wegzugeben. Haben nicht mehr Herzen. Wir haben zwei Ohren, wenn wir, also, aber anyways, die müssen da auch dranbleiben. Das ist vielleicht nicht so ganz glücklich formuliert. Wir haben nur ein Herz wegzugeben. Das ist es. Und die meisten Menschen heutzutage haben das Herz einfach in irgendwelche fragwürdigen Methoden glücklich zu werden hinein investiert. Deswegen ist es für sie manchmal nicht so einfach, mehr als nur ein Lippenbekenntnis beim Chanten der Heiligen Namen zu geben. Es ist auch so, dass für jemanden, der zugegebenermaßen sehr tief in Unwissenheit steckt, dass er Chanten des Heiligen Namens, sagen wir mal, man erfährt nicht den Geschmack dabei. Im Srila Rupa Goswami gibt das Beispiel eben von diesem Jaundice Patient, dem Gelbsuchtpatienten, der wohl Zucker nimmt, aber den Zucker als äußerst bitter empfängt. So bitter wie ein Neemblätter. Wenn das ist, habt ihr schon mal Neemblätter gegessen? Eine sehr gute Medizin übrigens, aber der ganze Körper sträubt sich dagegen. Ist gut, wenn man Moskito Blut hat, also Blut, was Moskitos anzieht. Einfach jeden Tag ein Kilo Nienblätter, wird das Blut so bitter, dass die Moskitos sich nicht mehr angezogen fühlen. Aber es ist eine sehr schwierige Kur. So, ist es jedoch bei der Krankheit so, dass die Nienblätter ausgesprochen sweet schmecken, während Zucker ausgesprochen bitter mundet. Es ist einfach eine totale Umkehr der Geschmackswerte, könnte man sagen. So ist es auch mit jemandem, der in der Unwissenheit des materiellen Lebens gefangen ist, so wie wir es sind, als bedingte Seelen. Das Chanten des Heiligen Namens ist sehr, sehr schwierig. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte seine Schüler noch angehalten, 64 Runden zu chanten. Wer das nicht tat, der war gefallen. Er hatte nur für die Prediger gesagt, die Prediger, die nicht so viel Zeit haben, weil sie die bedingten Seelen erfahren, also erreichen müssen und den Nektar verbreiten müssen, sie können 16 Runden chanten. Aber wer kein Prediger ist, muss 64 Runden chanten. Das gab schon Schwierigkeiten zu Lebzeiten von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Es gibt da eine Diskussion, wo er sagte, wo er zu seinen Schülern sagte, man solle eine Zeitungsreklame in die Zeitung setzen. Da stand drauf, jeder, der einfach nur kommt in den Tempel, 64 Runden chantet und sonst nichts, kriegt frei Logis, also Unterkunft und Verspeisung. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs Perspektive war, dass das Chanten der Heiligen Namen, wenn es so intensiv gepflegt wird, einfach eine Bewegung reinhält. Und deswegen brauchen wir solche Leute, sagte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, die 64 Runden am Tag chanten und chanten können, die ja auch Geschmack dran haben. Es ist so, ich habe vor einiger Zeit mit einem Gottgeweihten gesprochen, Kaliya Krishna in Vrindavan, manche mögen ihn kennen, er ist dort der Headmaster, der Lehrer der Gurukul, er chantet jeden Tag weit mehr als 64 Runden. Er steht dazu um 2 Uhr morgens auf, kein Problem, und chantet dann, bis er in die Gurukul geht und da seinen Headmaster-Service wahrnimmt. Und ich fragte ihn, wie fühlst du dich? Und er sagte, gut, also ich fühle mich jetzt so, als hätte ich noch nie zuvor gechantet, als ich 16 Runden chantete. Warum nicht? Wenn man 16 Runden chantet, kann man noch mit dem Geist woanders sein. Und man kriegt sie irgendwie so zwischendurch erledigt. Wenn es zu schwierig wird, kann man noch was angucken, Bilderalben oder Notenkomposition und so weiter. Und man kommt dann irgendwie noch durch. Aber wenn du 64 Runden chantest, dann kannst du nicht so existieren. Entweder du hörst mal zu, oder du gehst unter. Könnt ihr euch das vorstellen? 64 Runden. Wenn man da nicht sein Geist investiert, dann ist das nicht so einfach. Der Geist wird auch so irgendwann so 32. Runde hat das dann mitgekriegt, dass wir jetzt chanten, nicht? Und er wird dann anfangen zu revolutionieren. Ja. Das ist nicht gut, 64 Runden zu chanten und so weiter und so fort. So, man muss dann einfach den Geist wirklich in die Knie zwingen, wie ein Samurai-Krieger seinen Gegner an den Baum klatscht. So muss man auch seinen Geist dann irgendwann mal nehmen. Es ist für jeden bestimmt eine gute Übung, das einmal zu tun. Vielleicht am Ekadesi-Tag, weil das ist, wir müssen mal sehen, wenn einfach der Service es zulässt, ist es eine gute Übung, das zu machen. Das ist sehr schön. So, anyways, wir wollen jetzt zum Hauptthema wieder zurückkommen. Das Chanten des Heiligen Namens hat eine besondere Kraft, aber wir können es nicht erfahren aus 2 Gründen, weil unser Shraddha, unser Herz woanders liegt, und weil wir einfach von der Krankheit der Unwissenheit so überdeckt sind, dass es uns bitter schmeckt und wir uns ablenken müssen dabei, um das irgendwie durchzustehen. Das ist eine große... dieser Zustand sollte aber nicht beibehalten werden. Man sollte einmal ganz ernst werden und überlegen, brauchen wir nicht Hilfe? Brauchen wir nicht Chaitanya Mahaprabhu, Mercy? Muss nicht etwas in unserem Leben geschehen, damit wir Krishna bewusst werden? Oder können wir einfach so weitermachen? Diese Frage muss sich jeder stellen. Muss ich nicht mal eine Reform einlegen? Muss nicht mal etwas passieren, dass man so richtig Krishna bewusst wird? Muss sich jeder stellen für sich. Die meisten, es gibt im Geist eine Tendenz. Kapatya heißt das in Sanskrit, oder Falschheit. Dass man nicht ehrlich ist, dass man sich es nicht erlauben kann, ehrlich zu sein mit sich selber. Dass man sich es nicht erlauben kann, der Tatsache ins Gesicht zu schauen, dass man eine gefallene Seele ist. Im Orissa gibt es hierzu ein Scherz, den ich euch erzählen möchte. Es ist natürlich, ich mache mich schon darauf aufmerksam, ihr werdet nicht schallend am Boden liegen vor Lachen, weil wir einfach aus einem anderen Kulturkreis kommen und einen anderen Sinn für Humor haben. Das ist ganz klar. Wir haben einfach einen anderen Bio-Humor, will ich mal dazu sagen. Diese Geschichte oder der Scherz handelt von einem Menschen, der eine Eiderbeule hat. Wer von euch hat schon eine, wir brauchen nicht so privat zu werden. Eine Eiderbeule kann einem sehr, sehr weh tun. Man kann eigentlich erst davon befreit werden, wenn es eine richtig schöne Dicke ist, wenn man die aufschneidet. Das ist heavy. Und die kommen meistens an den unmöglichsten Stellen, wie auf der Nase, auf der Fingerspitze, unter der Achselhöhle oder am Po. So, einer war mal, hatte mal eine Eiterbeule am Po, also wie sagt man das, zivilisiert, am allerwertesten, und der musste immer schief sitzen, weil es so weh tat auf der einen Backe, und er saß immer so. Jemand fragte ihn mal, warum sitzt du denn immer so? So, in der Nähe stand ein Baum, der Schatten spendete. Und er sagte, es tat ihm zu weh, um ganz in den Schatten zu rücken. Er saß also so. Puh, warum ich so sitze, well? Ich lehne mich hier so rüber, damit der Kopf im Schatten ist. Deswegen sitze ich hier so. Ein bisschen komisch ist es doch schon, ne? Der wollte sich nicht eingestehen, dass ihm der Eiter aus dem Hintern tropfte. Das wollte er sich und der Welt nicht eingestehen, zu Deutsch gesagt. Er konnte nicht ehrlich sein. Ich weiß, es ist ein bisschen hart heute Morgen, aber es geht um sehr wichtige Themen und ich benutze deswegen eine etwas interne Sprache. Der wollte sich das nicht zugeben. So ist ein Mensch, der von Kapatya heimgesucht wird, der Neigung, falsch zu sein, nicht ehrlich zu sein über sein Leben, sich nicht hinzusetzen und zu sagen, welch ein Skandal, ich bin ein Mayadas. Das ist die Situation. Solange diese Haltung noch in uns vor sich geht, wird es eben schwierig sein, den Nektar des Heiligen Namens zu kosten. Wir müssen ehrlich zu der vielleicht schmerzlichen Erkenntnis kommen, dass wir noch gefallene Seelen sind. Der Name ist jedoch sehr, sehr powerful und es wird in den Schriften, gibt es verschiedene Beispiele dafür, die zeigen, wie absolut machtvoll der Heilige Name ist. Es wird gesagt, dass in ihm alle Kraft drin enthalten ist, weil er nicht verschieden ist von Krishna. Binnatvam Nama Namino. Und das ist der Grund, weswegen er so powerful ist. Ich möchte euch das Beispiel hier von Ajamil kurz nochmal ins Gedächtnis zurückrufen. Ihr wisst, Ajamil war verheiratet in einer Krishna-bewussten Ehe, aber das stellte ihn nicht völlig zufrieden, anscheinend. Jedenfalls war er einmal im Wald und sah dort eine nackigte, im Turmeric eingestrichene Prostituierte. Turmeric fördert lustvolle Neigungen, wenn sie auf den Körper eingestrichen ist. In der Umarmung eines Shudras liegen und die glucksten dort vor sich hin und waren völlig in ihren eigenen Gedanken, hingen sie nach. So, Ajamil wurde sehr angezogen dadurch, gab seine schöne und tugendhafte Frau auf und heiratete die Prostituierte. Er bekam natürlich keine Anstellung in der damals eher konservativen Gesellschaft und wurde deswegen ein Dieb und Raubmörder. Es gab keine Abscheulichkeit, die er nicht tat. Nicht? Wir hören von den Abscheulichkeiten, die im serbo-kroatischen oder serbo-bosno-muslimischen Krieg gemacht wird, wo Menschen also gefoltert werden und denen werden die Ohren abgeschnitten. Ajamil kam hart in diese Grenze rein mit dem, was er tat. Er wird wahrscheinlich bestimmte Dinge nicht getan haben, aber er war wirklich sinnvoll. So, im Augenblick des Todes rief er denn unbewusst den heiligen Namen Narayana. Und es erschien 3 Yamadutas und 4 Vishnu-Dutas vor seinem Bett. Die Yamadutas wollten ihn abführen, aber die Vishnu-Dutas hinderten ihn, zur Hölle gebracht zu werden, indem sie die Yamadutas mit den Schwertern zurückweisen und sagen, dieser Mann ist nicht euer Opfer, der ich auch sagten die Yamadutas, wieso nicht? Wisst ihr nicht, was sie getan haben? Da sind Akten voll mit seinen sündvollen Aktivitäten, die Chitragupta vollgeschrieben hat auf den höllischen Planeten. Es ist nicht ein kleines Sündenbuch, meine privaten Sünden, sondern es ist eine Aktensammlung, die sich dort angesammelt hat. Natürlich muss der zur Hölle und gemaßregelt werden. Nein, sagt die Vishnu-Dutas, das kann man nicht so sehen. Er hat nämlich den heiligen Namen gechantet. So, ich möchte euch fragen, warum erschienen 3 Yamadutas? Ausgerechnet 3? Man sagt zwar, alle guten Dinge sind 3, aber es sind ja keine guten Dinge. Warum erschienen also 3 Yamadutas und 4 Vishnu-Dutas? Warum? Nicht so einfach, ne? Ajamil hatte mit Taten, mit Worten und mit Gedanken gesündigt. Deswegen 3. 1, 2, 3. So sinnvoll war. Aber er hatte Narayana, 4 Silben des heiligen Namens gechantet. Und deswegen kamen 4 Vishnu-Dutas. Was sagst du nun, Lila Sugar? Das ist gut, ne? 4 Vishnu-Dutas kamen. Weil der heilige Name so powerful ist. Schon eine Silbe des heiligen Namens ist so powerful. Selbst wenn man sie bewusstlos, ohne sich daran zu erinnern, was dieser heilige Name ist, ohne Sambandha chantet, ist solch ein Resultat da. Deswegen heißt es im Bhagavatam Apana Sanskriti Gora, dass selbst die Furcht in ihrer personifizierten Form weggeht, wenn der heilige Name gechantet wird. Ich habe jetzt gerade von Devotees gehört, selbst wenn es unbewusst gechantet wird, ich habe von Devotees gerade gehört, Bhagavad Gita verteilt hatten. Die hatten eine sehr interessante Geschichte aus dem serbokroatischen Gemetzel mitgebracht. Und zwar lebte in Kroatien ein serbischer Taxifahrer, dem ein paar kroatische Nachbarn nachsagten, er würde in Komplizenschaft mit den Chetniks stehen. Die Chetniks sind serbische Untergrundkämpfer, die sich Totenköpfe eingravieren und schlimme Töter, Killer sind. So, er wurde dann von den Kroaten gefangen genommen und wurde dann mit einem serbischen Freund und wurde dann dann wurde die Folter begonnen, weil man herausfinden wollte, wo das Nest der Chetniks lag. Und es war sehr, sehr schlimm. Er hörte seinen Freund schreien im Raum nebenan. Sie fing an mit den leichteren Dingen, Elektroschocks, um das dann zu vergrößern. Er wusste, er wird jetzt zu Tode gefoltert, wie die das machen. Und hat dann angefangen, er hatte kurz vorher eine Gita bekommen und hat in völliger Hilflosigkeit angefangen, diesen Hare Krishna Maha Mantra versuchen zu chanten. Hare Ram Minsky. Krishneti. Und hat da irgendwie den Mantra, also es ist im Grunde nicht zu lachen, weil es ist sehr, sehr intensiv. Ich möchte euch bitten, die Lachen für andere Dinge aufzuheben im Leben. Er hat es so verzweifelt, stellt euch die Situation vor. Irgendwie hat er sich erinnert, das soll gut sein. Das war alles, was er verstanden hatte vom Durchlesen der Einleitung der Gita. Hat so verzweifelt gechantet. Und die Leute, er konnte sich das nicht erklären, die hörten auf mit der Folter. Und sagten, also wir sind nicht inspiriert, das weiter fortzusetzen. Das ist nicht gut. Und er hörte, setzte sich den Himmel zu sich zu erholen, hörte, wie sein Freund im Nebenzimmer zu Tode gefoltert wurde, musste dann das Grab ausheben für den Freund und ihn begraben und zuschaufeln. Dann haben die Kroaten gesagt, also haben sich sogar noch, ich weiß nicht, ob sie sich entschuldigt haben, sie haben jedenfalls bedingungslos freigelassen. Apana Sansriti Gora. Das Chanten, auch wenn es unbewusst getan wird, hat seine Kraft. Das kann man, es ist ein modernes Beispiel, weil der Geist sagt, Ajamil, 5000 Jahre liegt das zurück. Wir wollen das von heute, 1993, hören als Beweis. Dann betrachte ich vielleicht die Möglichkeit, mal ernsthaft mich hinzusetzen und zu chanten. Denke ich mal drüber nach. Das ist also was für den Geist von 1993 gewesen. Ich weiß, es ist ein sehr hartes Beispiel, aber sollte den Buchverteilern auch gleichzeitig Mut machen. Die Leute brauchen wirklich die Barmherzigkeit und es wirkt tatsächlich. Das ist nie vorgekommen, dass jemand, der anfängt zu foltern, das geschieht nicht im Krieg, aufhört mit der Folter und sagt, wir sind nicht mehr inspiriert, wir können nicht weitermachen. Das sind die Hände, also es geht nicht. Es ist nie vorgekommen, wenn du einmal so anfängst, Menschen so zu quälen, dann hörst du nicht auf. Das kann man sich nicht psychologisch mehr erlauben, aufzuhören. Nicht? Man setzt das fort bis zum Ende. So, das ist in Hannover ist es jetzt so gewesen, dass die Leute, weil die so auf der körperlichen Ebene sind, Yogeshwar hat mir gesagt, da hat sich ein Serbe und ein Kroate im Restaurant getroffen. Du bist Serbe und du bist Kroate, also das geht nicht. Dann haben sie sich mit Schusswaffen erledigt. Nicht? Und geschossen wie im Wilden Westen. Also die Polizei konnte nicht mehr verstehen, was hier für ein Karma eingesetzt hat. Wie im Wilden Westen, haben sie gesagt. Das haben wir noch nicht erlebt. Das ist wirklich speziell. Nicht so, da ist solch ein Hass da, dass die Menschen nicht auch, das ist schon ein Wunder, dass der da befreit worden ist. Das kann man schon auf das Chanten zurückführen, selbst das unbewusste Chanten. So, aber warum wirkte es bei Ajamil und bei dem Serben und nicht bei Bagdaluis oder Krishna Das oder dem Brahmana, Krishna Brahmana Das, in der Bewegung? Weil wir noch immer so sind. Ach, ich kann nicht, ich sitze hier mal so in der Schrägen wegen dem Schatten hier. Wir geben noch nicht, wir sind noch nicht am Ende mit unseren materiellen Plänen. Wir sind noch nicht dabei, uns wirklich hinzugeben. Wir sind noch nicht dazu gereift genug, uns Krishna tatsächlich zu ergeben und so zu chanten, wie es eigentlich getan werden muss. Wie ein Kind, was nach der Mutter ruft. Das ist Prabhupads Analyse. Wie ein Kind, was nach der Mutter schreit. Es gibt so ein Schreien von einem Kind, so eine bestimmte Intensität, da weiß die Mutter, jetzt muss ich her. Nicht zum Beispiel Bhima könnte jetzt anfangen zu schreien und man wüsste sofort irgendwie, also hat sich vorgestoßen, macht nichts. Aber wenn er in eine bestimmte Intensität hineinkommt, das weiß Haribala, aber das hört man irgendwie, dann muss sie kommen. Dann muss sie alles stehen und liegen lassen, dann muss sie kommen. So ist es auch mit dem Heiligen Namen. Wir brauchen die bestimmte Intensität. Der Serbe hatte sie. Ajamil hatte sie, als er die Yamadutas kommen sah und sein Moment kam. Da war die Qualität da. Der war einfach, hat er aufgegeben. Der machte sich nicht mehr vor, dass es ihm gut ging, dass er, dass alles in Ordnung sei, sondern der ist einfach aufgestanden. Aus der materiellen Auffassung des Lebens. So, wenn man so chantet, hat der Heilige Name verschiedene Wirkungen. Er zerstört sündhafte Reaktionen. Das heißt, man kann einfach von seinem Karma befreit werden. Man wird eine neue Person, führt ein neues Leben. Man entwickelt die verschiedenen Nutzen, die durch Bhajan entsteht. Man wird sehr fromm, sehr befähigt, sehr intelligent und so weiter. Man entwickelt auch Bhakti zu den Lotusfüßen seines spirituellen Meisters. Ist ja auch wichtig. Man entwickelt Loslösung. Das ist so hilfreich, losgelöst zu sein in dieser Welt. Und man entwickelt auch ein gesundes Verständnis von spiritueller Philosophie. Das sind die verschiedenen Ergebnisse, die beim Chanten eintreffen. Der Name gibt uns alles. Selbst wenn wir richtig chanten, wird der Name uns unsere spirituelle Identität offenbaren. Du bist nicht ein Berliner, sondern du bist der und der ewige Diener von Krishna. Ja, so exakt offenbart der Heilige Name uns unsere Beziehung zu Krishna und den Rasa, diesen Wohlgeschmack, den wir in der Beziehung verspüren. Nun, was ich bis jetzt gesagt habe, ist, wie soll ich mich ausdrücken, ziemlich, vielleicht sogar entmutigend für manche. Also so kann ich nicht chanten wie der Serbe oder wie der Ajamil. Das ist mir nicht möglich. Ich bin jung und es ist zu viel erwartet, einfach alles aufzugeben. Ich habe noch so viele Tätigkeiten im Sinne. Ich habe doch noch meine Intelligenz, mit der ich noch viel machen kann. Überhaupt will ich noch vorher eine Oper schreiben. Da muss ich jetzt noch viel Kami-Musik hören, um drauf zu kommen. Also wir können nicht, warum Oper, keiner schreibt hier eine Oper, sagen wir mal, ja, heiraten muss ich noch und hier noch 10 Kinder kriegen, ich muss gesund jetzt erstmal essen, damit das alles mit dem Körper hinkommt. Nicht? Und so mögen wir noch Pläne machen, auf irgendeine Weise. So, seid nicht entmutigt. Wenn man einfach nur den Wunsch entwickelt, richtig zu chanten, dann kommen schon wunderbare Ergebnisse. Und ich möchte euch ein Vers vom Padyavali vorlesen. Denn Chaitanya Mahaprabhu ist so barmherzig, dass er nicht auf unsere Disqualifikation schaut. Er schaut nur auf das Gute. Wenn wir nur den Wunsch haben, wir mögen noch in der Vorlesung so da sitzen und verschiedene ungewöhnliche Verhaltensweisen an den Tag haben. Wir mögen noch verschiedene Besonderheiten sein und wir mögen noch 1000 Verunreinigungen im Herzen haben. Aber nur der Wunsch, das sieht Mahaprabhu schon. Deswegen ist die Inkarnation von Golden Nitai ganz besonders wichtig im Kali Yuga. Also es heißt, o höchste Persönlichkeit Gottes, wenn jemand den Wunsch hat, deinen heiligen Namen zu chanten, dann fangen die Sünden an zu zittern. Das merken auch Menschen, die sündigen wollen, und die müssen aufhören mit dem Chanten, weil sonst funktioniert das irgendwie nicht. Man kommt einfach nicht rein. Nicht, um es mal von der Perspektive her zu sagen. Wenn man nur den Wunsch hat zu chanten, fangen die Sünden an, sich unsicher zu fühlen. Ist vielleicht nicht so gut. Die Herrlichkeit der materiellen Illusion fällt bewusstlos nieder. Jemand, der den Wunsch hat, richtig zu chanten, kann einfach nicht mehr so sehr in Illusion sein. Es geht nicht. Da mögen die Leute den Kudamm auf und ab promenieren und sich wie sonst was ausgeben. Aber der Devotee ist wirklich nicht beeindruckt. Nicht? Die Herrlichkeit der materiellen Illusion fällt in Ohnmacht. Was passiert noch? Yamaraj, Sekretär Chitragupta, wird sehr glücklich und starrt den Chanter einfach nur mit Achtung an. Und Lord Brahma fängt an, Madhupaka zu präparieren, um den Chanter zu verehren. Madhupaka besteht, glaube ich, aus Joghurt, Butter und Honig, oder? Ist das ein bestimmtes Gericht? Also es ist sehr, sehr, sehr gut. Man kann allerdings nur ein bisschen davon essen, weil es sehr kräftig ist, dieser Madhupaka. Wieso? Weil jemand, der den Wunsch hat, richtig zu chanten, wird durch Mahaprabhus Mercy zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Und wenn er dann durch die Schichten des Universums geht, dann kommt Lord Brahma da an und fängt ihn an, hier, es gibt noch Madhupaka für dich. Ganz normal Madhupaka ist. So begeistert ist er. Nun, wie gesagt, diese Aussagen, Lila Schunker weiß ja nicht mehr, was er davon denken soll. Der Mund verzieht sich weg. Also das kann man doch nicht so sehen. Das ist doch jetzt wirklich übertrieben. Diese Aussage braucht natürlich ein bisschen Vertrauen. Nun, es gibt grundsätzlich 2 Arten von Vertrauen. Es gibt das Vertrauen in Guru, Sadhu und Shastra. Und es gibt den Lokishadha, das ist das Vertrauen in Menschen. Wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, in Gorachandras alten Zimmer ist ein Geist. Nicht? Wenn das jemand sagt, kann man das glauben oder nicht? Wenn man es glaubt, dann rennt man plötzlich in der Nacht los und schließt sich im Bad ein, huch, ein Geist im Zimmer. Man startet aus seinem aus seinem Schlafsack. Also ich möchte jetzt, ist vielleicht, dieses Beispiel wird gegeben in den Schriften, es ist vielleicht, gibt da vielleicht sogar einen Geist, also in Berlin ist alles möglich, habe sogar Vertrauen darin, dass es einen Geist gibt in gewisser Weise, also heute Nacht hat es da auch immer so getreten, da war immer einer, der so gegangen ist und sich nicht entschieden konnte. Und ich habe einmal geguckt und da war keiner mehr da. Dann knarrte er sofort weiter. Also vielleicht waren es aber nur die Mäuse. So, es gibt, ihr merkt schon in der Abhandlung mit diesem Thema, es gibt logisch Radar. Wenn man Vertrauen hat in den, was die Leute sagen, neigt man eher dazu, Geister zu sehen, als wenn man kein Vertrauen hat. Dieses Beispiel wird gegeben. Wenn man Vertrauen hat in die Wissenschaftler, Vertrauen in die Rock'n'Roll-Bands, Vertrauen in seine Frau oder seinen Mann, kann es sein, dass man zu anderen Ergebnissen kommt, als wenn man Vertrauen hat in Guru, Sadhu und Shastra. Deswegen muss man sich entscheiden als Devotee, will ich Loki Shraddha, das Vertrauen in die Menschen dieser Welt, oder will ich das Vertrauen in Guru, Sadhu und Shastra? Diese Frage muss gestellt werden. Ist es so viel verlangt, in Guru, Sadhu und Shastra zu vertrauen? Ich meine, die haben da ist doch eine Konsistenz, was die Heiligen der Vergangenheit sagen, was die Schriften sagen und was der spirituelle Meister sagt. Das ist doch eine Sache. Das ist doch kein Widerspruch, der da auftritt. Also deswegen hat der Devote im Krishna-Bewusstsein nicht gesprochen. Das Wichtigste dazu ist Sadhu Sangha, die Gemeinschaft von Heiligen. Wenn man in der Gemeinschaft von Heiligen chantet zum Beispiel, kann sich das Vertrauen in den Heiligen Namen formen. Deswegen, manche Devotees stellen Tapes an von Srila Prabhupada und chanten, wenn das im Hintergrund läuft. Das hilft einem sehr, Vertrauen einfach in die Wichtigkeit des Prozesses zu entwickeln. Macht es mal, ihr werdet sehen, wenn ihr bewusst darauf achtet, entsteht etwas. Natürlich ist ein Grund, weswegen wir kein Vertrauen haben, sind verschiedene Anathas. Was für Anathas gibt es? Was? Man blasphemiert, man frevelt die Devotees. Das ist ein Anatha. Slatko? Offenses, Vergehen gegen Gottgeweihte. Was ist ein anderes Anatha? Anhaftung an Ruhm und Prestige. Was gibt es noch für Anathas?
Sinnbefriedigung.
Ganz grobe Dinge.
Vergehen gegen die Form der Persönlichkeit. Vergehen gegen den Heiligen Namen.
Vergehen gegen den Heiligen Namen oder die Form? Ja. Alex is your name, isn't it? Still Alex or? Oh, finally.
Desire for recognition, the British.
Yeah, das hat schon that Ishwari Madhuri has already told us. Versteht ihr, warum wir das jetzt, diese Exerzitien machen? Nicht um den besten Auswendiglerner ausfindig zu machen, sondern um einfach zu sehen, was auf dem Wege liegt, damit wir es überwinden können. Ja? Denn wenn man voller Anarthas ist, unerwünschter Angewohnheiten, ist es nicht möglich, Vertrauen zu entwickeln. Das geht nicht. So, es gibt Anarthas in verschiedenen Kategorien. Ihr habt schon viele dieser Kategorien aufgezählt und es sehr nice gemacht. Das Grundanatha ist Asat Krishna. Dass man eigentlich nicht Krishna will. Das ist das Grundanatha. Dass man einfach denkt, andere Dinge außer Krishna sind wichtig. Das ist heavy, nicht? Das ist so zu hören. Also, yes, das ist das Grundanatha. Und daraus entwickeln sich jetzt verschiedene Dinge. Zunächst einmal Hridaya Sudhulabha. Das ist eine gewisse Schwäche im Herzen. Diese Schwäche im Herzen ist, wir können uns einfach nicht auf den Pfad der Ewigkeit kriegen. Wir sind immer irgendwo neben der, wie sagt man, wir wollen jetzt kein Norddeutsches, wir sind immer so neben dem Pfad der Ewigkeit. Wir sind nicht immer ganz genau eingestellt. Uns ist nicht immer ganz genau klar, dieses Leben ist für Krishna-Bewusstsein. Und das führt dann dazu, wo Lila Shukla uns aufgeklärt hat, dass man Anhaftung hat an Sinnbefriedigung. Nicht, wenn man nicht so direkt auf dem Pfad liegt, der spirituellen Freude, dann rutscht man so wie so ein Auto praktisch, was auf einer Eisstraße fährt. Kennt ihr das? Das merkt man so gar nicht so. Plötzlich rutscht das so rüber in den Graben. Und dann ist schon der Struggle, geht schon los. Nicht? Rutscht es so rüber. So, das ist, wenn man ein schwaches Herz hat, jetzt nicht durch Blutungsstörungen, sondern Hridaya Sudhulabha, dann wird man einfach angehaftet an Genuss. Und dann entwickeln sich andere Dinge da hinter Kutinati, dass man so ein diplomatisches Verhalten an den Tag legt, damit man seine Ziele erreicht. Kapatya, dass man nicht ehrlich ist. Matsaya, dass man neidisch wird. Und Pratishta, man immer jeden Tag am liebsten will, dass jemand Happy Birthday to you singt, nicht? Und einen rühmt und ehrt. Und dann gibt es natürlich die anderen Anathas. Das war also jetzt die Anathas, die durch die Schwäche des Herzens kam. Dann, dass man einfach Aparadas macht. Das hattet ihr auch gesagt, dass man gegen den heiligen Namen frevelt. Seva Apparat, Vaishnav Apparat, Guru Apparat. Praktisch müssten wir jetzt in die Melodie eines Trauermarsches verfallen, um das weiterzubringen. Ich mache trotzdem noch weiter. Die vierte Kategorie von Anathas ist Tattva Vibhrama, dass man einfach philosophische Unverständnisse hatte. Manche denken plötzlich, wir müssen jetzt Raganuga Bhakti ausführen, sonst geht es nicht voran. Andere denken, haben also philosophische Vorstellungen, die setzen den Geist mit der Seele gleich. Dann kommt man auch nicht richtig drauf, praktisch, wenn man da nicht unterscheidet. Nicht? Oder man weiß nicht genau über Jiva-Tattva und Krishna-Tattva, wie die Mayavadis. Die denken tatsächlich, Jiva-Tattva ist gleichzusetzen mit Krishna-Tattva, mit Gott. Die denken, Gott will. Das Lebewesen ist Gott und wenn man es nur merkt, dann ist man Gott. So, solange man also, es gibt also vier Kategorien von Anathas. Asat Krishna, man hat kein Interesse an Krishna. Hridaya Sudhulabha, also die typischen Herzkrankheiten, Neid und diese Dinge. Aparadas in den verschiedenen Kategorien und Tattva Vibhrama. Dann kommt es dazu, dass man einfach nicht richtig chantet. So, was ist jetzt das Heilmittel? Ich möchte hier jetzt enden, weil ein bisschen, uns ist vielleicht ein bisschen anstrengend, das alles alles so aufzunehmen, weil es einfach verschiedene Punkte sind. Ich bemühe mich zwar so auf einer Ebene zu sprechen, die mit Bildern reich geschmückt ist, aber es sind verschiedene Punkte. Weil es gibt zwei Dinge. Der erste Punkt ist, dass Mahaprabhu uns entschuldigt in unserer Befangenheit. Wenn wir nur eine Eigenschaft kultivieren, diese Eigenschaft, wer weiß, was die Eigenschaft ist, wie wir beim Chanten sein müssen. Die Haltung, Kunya Bihari.
Wir müssen demütig
irgendwie sein. Trinadapi sunichena taro api sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. O Devotees, schreibt Krishna das Kaviraj, nimmt diesen Vers und bindet ihn euch um den Hals. Er ist so wichtig. Demütiger als das Stroh in der Gasse, bereit, allen Ehre zu erweisen, ohne Ehre für sie, toleranter als ein Baum, bereit, allen Ehre zu erweisen, ohne selbst Ehre für sich zu erwarten. In dieser Haltung kann man immer chanten. Gestern habe ich gehört, manchmal sagen die Bodhis, so kann ich nicht sein, ich muss meine Zähne zeigen. Sonst komme ich nicht zurecht im Leben. Sonst geht man ja unter. Doch diese Demut ist einfach, bedeutet nicht, dass man zu jedem einfach, wie soll ich mich ausdrücken, alles hinnehmen sollte. Es bedeutet nur, dass man sich als ewiger Diener Krishnas verstehen sollte, der in dieser Welt die Barmherzigkeit des Herrn braucht. Und es ist diese Einstellung, die einfach wichtig ist. Wir müssen verstehen, ich bin in Trouble, ich bin eine kranke Person, ich brauche die Mercy von Krishna. Jemand, der diesen Vers anwendet, Srinadapi, der hat den Zauberschlüssel zu dem Krishna-Bewusstsein in den Händen. Er kann tatsächlich dazu kommen, Krishna bewusst zu werden durch das Chanten der heiligen Namen. Er wird Liebe zu Krishna erfahren in seinem Leben. Es ist nicht nötig, sehr qualifiziert zu sein. Ich glaube, wenn wir diese Liste hören, von den vier Arten von Anattas, dann merken wir, oh, nach dieser Liste bin ich wirklich nicht sehr qualifiziert. Aber das ist ja gerade die Größe von Mahaprabhu, dass er nicht schaut darauf, wer qualifiziert und wer nicht qualifiziert ist. Das ist ja gerade das Wesen seiner Inkarnation, das Wesen seines Avatars. Man muss nur letztendlich dieses Verständnis haben, demütig. Aber wenn man nicht diese Demut hat, dann ist es sehr schwierig. Ihr wisst, Jagai und Madai, die waren völlig unqualifiziert. Die haben sogar eine Elfjährige vergewaltigt, nachdem sie den Vater umgebracht hatten, vor der Auge der Elfjährigen. Die waren keine Heiligen. Überhaupt nicht. Die haben sogar Nityananda Prabhu angegriffen und Blut auf seine Stirn gebracht. Dann kam diese Sache, dass Lord Chaitanya ihn verzieh, als sie demütig Zuflucht suchten. Ihr erinnert euch? Da verzieh ihn Chaitanya Mahaprabhu. Vorher wollte er sie maßregeln mit seinem Sudarshan Chakra. Aber als er sah, wie sie sich ihm hingaben und es ihm leid taten, verzieh er ihn einfach. Und machte einen Kirtan, sie kam in einen Kirtan und plötzlich wurde der Herr in seinem Körper sehr schwarz, auf seinem goldenen Körper sehr schwarz. weil die sündhaften Reaktionen auf ihn übergingen. Das ist Mahaprabhu. Er ist bereit, uns die Sünden wegzunehmen. Nicht? Die sündhaften Reaktionen. Und dann sagte Mahaprabhu, diese Wolke geht in den Geist ein von denjenigen, die Vaishnavas freveln. Diese schwarze Wolke. Nicht? Wir haben hier, es ist immer so beim Predigen, merke ich das. Zu dem Großteil der Leute, zu denen ich predige, die kennen die Devotis nicht, weil diese Menschen noch erst langsam ein Verständnis entwickeln fürs Krishna-Bewusstsein und dann zum Tempel irgendwann kommen. Aber es gibt auch solche, die waren im Tempel und die haben sich dann aufgrund von ihrer eigenen Schwäche, also es geht um die sind dann so gegen die Devotis und regen sich so auf und jeden Brief, den ich kriege von denen, da, es gibt da jemanden, also das geht erstmal eine Seite, Beschwernisse über die Devotis, also richtig so mit schreibt die Person sogar, das schreibe ich jetzt in schwarzer Tintenschrift und danach schreibe ich dann in Blau weiter, das andere nicht, geht es in Blau weiter. Man weiß, man kann solch einer Person nicht wirklich helfen, auch wenn man möchte. Weil solange diese Vergehen da sind, ist einfach, das Verständnis kann einfach nicht richtig werden von spirituellen Dingen. Es ist sehr wichtig, diesen Punkt für uns auch zu verstehen. Also das ist jetzt aus der Erfahrung eines Predigers. Jemand, der Vergehen macht gegen die Devotis, der kann nicht, das wird nichts. Wir waren jetzt zum Beispiel in Nürnberg auf der, so hatten wir die Antisektenfahrer als Gast bei uns. Also nicht im Tempel, wir sind, wo die waren, hingegangen. Und die sagten, wir wollen den Dialog. Weil sie merken, es geht nicht mehr weiter. Dass sie einfach die Devotis immer freveln. Die Menschen glauben das nicht, dass wir so schlecht sind, wie sie das schreiben. Nicht? Sie glauben das nicht mehr. Das ist eine pluralistische Gesellschaft geworden, wo man die Neigung hat, sollen alle irgendwie existieren. Das ist sowas, ich meine, außer die rassistischen Fischköpfe, nicht, dass die Menschen einfach heute das Gefühl haben. Nicht? Ist es nicht so? Irgendwie tu du mir nichts, ich tu dir auch nichts. Nicht? Besonders in Kreuzberg, das ist ja die Existenz unseres Hierseins. Wir leben mit den wildesten Leuten als Nachbarn und die finden uns gut und wir werden geduldet von denen und sogar noch gut gefunden. Wundert sich auch, wenn die unsere Philosophie mal betrachten würden, dann, die müssen uns eigentlich nicht gut finden. Nicht? Wir finden nämlich viele Dinge, die tun, eigentlich nicht ganz richtig. Nicht? So, aber es, die Gesellschaft, jetzt außer diesen rassistischen Strömungen, entwickelt sich mehr und mehr in diese Richtung. Nicht? Es gibt diese, zugegebenermaßen, es gibt schon diese zwei Richtungen. Man wird immer intoleranter und die anderen werden toleranter. So, wir waren da mit diesen Sektenfahrern und die waren natürlich sehr beeindruckt von den Devotis, wie liebenswürdige, intelligente und aufgeschlossene Menschen das sind. Aber gleich danach, wir hatten so ein mulmiges Gefühl, die haben einfach so viel Vergehen schon gemacht, dass die mögen den Dialog wollen. Aus opportunistischen Gründen. Aber die werden immer nur wieder Vergehen machen. Immer wieder irgend sowas in die Zeitung setzen. Gurmohan hat gestern ein kleines Kind aufgegessen. Solche Sachen. Die Zeitung. Nicht irgendwie. Hier blöden Sachen. Nicht? Das muss sein, weil die sind von dieser Wolke der Sünde, die ist einfach reingegangen, oder? Die Bodhis freveln. So, das ist sehr wichtig, dieser Trinadapi-Vers, demütiger zu sein, und bezieht sich auch auf die Praxis, mit den Bodhis zusammenzuleben. Das ist nämlich manchmal nicht so einfach. Da kommen die Bodhis, das ist also wirklich nicht so einfach manchmal. oder Bhakta-Anwärter, wie wurde gestern in dem Theaterstück so einfach so charismatisch dargestellt, nicht? Bhakta Murphy und so, die. Das Chaos-Theater ist jetzt übertroffen worden gestern, nicht? Das war also gestern noch besser. da wurde das auch so schön dargestellt. Nicht? Wie die Bodhis erstmal tolerieren mussten, dass Leute kamen, Bhaktas wurden, die also seltsame Angewohnheiten hatten. Gut, Hare Krishna. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, eure Aufmerksamkeit zu halten und auf diese Themen dann auch zu richten. Es sind sehr wichtige Themen. Ich würde meine Vorlesung heute als, sagen wir mal, als sinnvoll, man versucht ja nur sinnvolle Vorlesungen zu geben, die wo die Geist erfassen. Ich würde sie als sinnvoll betrachten, wenn ihr euch darüber noch Gedanken macht. Es ging heute um Shraddha, es ging um die außergewöhnliche Kraft des heiligen Namens, die wir aber so lange nicht erfahren können, wenn wir keinen Shraddha entwickeln. Es wurde darüber gesprochen, wie Anathas uns daran hindern. Es wurde aber auch darüber gesprochen, die Shraddha zu entwickeln, es wurde aber auch darüber gesprochen, was für eine Eigenschaft wir annehmen müssen, um eben den Nutzen aus dem heiligen Namen zu ziehen und richtig anfangen zu chanten. Und das waren so im Groben die Themen heute. Themen, wo man sich darüber nachdenken muss. Ich muss auch sehr sagen, mit hängender Miene, wenn ich diese Vorlesung gebe, tue ich das nicht aus einem gewissen, sagen wir mal, so ein Gefühl, ach, jetzt sage ich es den jungen Leuten von heute mal kräftig. Diese Dinge beziehen sich auch auf mein Leben sehr, sehr intensiv. Ich werde auch sehr traurig, wenn ich meine Runden betrachte. Nicht? Und es überkommt einen immer wieder Reformzeiten, aber richtig jeden heiligen Namen zu hören, das ist nicht sehr einfach, aber das ist, wohin wir hinkommen müssten, um eigentlich diesen Segen von Gonitais Geschenk richtig zu nutzen. Nur so können wir die Problematik der materiellen Existenz lösen. Also dieses Vertrauen muss man haben. Nicht, das ist nicht so, dass dieses Vertrauen nicht sinnvoll ist, zu investieren. Es ist sehr sinnvoll. Gut, Hare Krishna. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen, Prabhus? Vielleicht kann ich noch weitere Hinweise geben aus den Schriften, was man machen kann. Ja, wieder schon.
Wenn ich so höre, wie du sprichst, das inspiriert mich sehr, aber ich kenne ja aus meiner eigenen Erfahrung, dass diese Inspiration, so wie sie jetzt da ist, nicht anhält, während den Aktivitäten, die ich ausführen muss. Und kannst du dazu etwas sagen, wie man diese Inspiration besser halten kann?
Man sollte als Devotee verstehen, dass um Inspiration zu halten, eine bestimmte Atmosphäre nötig ist. Du bist Musiker und weißt, wenn du zum Beispiel wirklich ein gutes musikalisches Werk schaffen willst, dann musst du eine bestimmte Atmosphäre schaffen. Das heißt, Musik vorher hören, die einen so ein bisschen in diese Inspiration reinbringt. Das verstehst du, glaube ich, sehr gut. Deswegen will ich das als Beispiel nehmen. So ist es auch, nur in dieser Atmosphäre ist es dir möglich, diese Tätigkeit zu tun, richtig zu komponieren oder zu musikalisch überhaupt in Musik zu denken. Die ganze Welt ist Musik. Nicht, sieht man denn plötzlich mit der Perspektive. So muss man auch beim Chanten eine bestimmte Atmosphäre im Leben schaffen. Die Atmosphäre ist zunächst einmal die der Demut. Und wenn das, kannst du sagen, ist ein bisschen schwierig manchmal. Man sollte besonders im Grihastha-Leben Sorge tragen, dass man morgens immer ein starkes, dass man morgens ein spirituelles Programm hat. Nicht? Vielleicht sogar mit der Familie, dass die Familie weiß, well, jetzt ist ein spirituelles Programm, da setzen wir uns dazu oder da machen wir in irgendeiner Weise mit. Das ist wichtig. Denn wenn man nicht diese spirituelle Programme hat, dieses Morgenprogramm, werden die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit dazu kommen, einen so zu bedecken, dass man keinen Taste mehr hat für das Chanten. Nicht? Man muss einfach sein Leben so modifizieren, dass man weiß, ich muss jetzt etwas tun, damit etwas anderes das Ergebnis ist. Ich muss morgens mein Morgenprogramm machen. Das ist für jeden eingeweihten Devotee sehr wichtig. Das ist eine absolute Notwendigkeit, die nur dann kann ich den Tag so ausführen, wie es nötig ist für mein Krishna-Bewusstsein. Sehr wichtig. Sonst kommen wir einfach nicht rein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um reinzukommen. Wenn man zum Beispiel nicht keinen Geschmack am Lesen hat, das kommt auch vor, gibt es eine sehr gute Möglichkeit, die schon vielen Devotees empfohlen haben, das haben mir Gottbrüder gesagt, dann liest man sehr früh. Prabhupads Bücher kann man dann sehr gut wertschätzen, also wenn man nicht so ein Lesertyp ist und nicht, wenn man sie ganz früh liest, eine halbe Stunde oder so. Nicht? Ja, aber je weiter der Tag vorschreitet, desto mehr ist man schon infiziert von den Erscheinungsweisen, die da ihre Spuren hinterlassen. Und dann kommt man nicht rein mehr. Nicht deswegen früh lesen. Sehr nice. Heute zum Beispiel weiß ich, werde ich den ganzen Tag predigen und ich muss noch da irgendwie, bevor es losgeht, 15 Minuten in der Perfektion des, wie heißt es, Path of Perfection lesen. Ein ausgesprochen gutes Buch. Nicht, man muss einfach wissen, wie man diese Atmosphäre erzeugt. Aber man kann sich nicht beklagen, genauso wie du, wenn du vor deinem Piano sitzt, Klaviernova, wo kommt denn jetzt die Inspiration? Du machst so, kriegst gerade noch den Flohwalzer hin. Kannst nicht mehr hören. Dann musst du einfach noch vielleicht schöne Melodien hören. Das Beste von Goranga Bhajan Group. Vielleicht gibt es auch noch anspruchsvollere Musik. Obwohl die auch sehr anspruchsvoll ist. Keinen Wehtun hier. Nicht, und dann kommt man rein. Das ist nötig, sonst kommst du einfach nicht rein. Bleibt es beim Flohwalzer. Nandiri Paraka.
Nandiparika,
ja.
Durch meinen Service als Koch komme ich früh nicht zum Programm. Aber ich höre ganz deutlich im Himmel, was da geschieht.
Ja.
Und das ist für mich sehr gut zu kochen. Ich gebe mir keine Mühe beim Kochen, weil ich höre die Namen, ich höre die Samsara, ich höre die Lieder alle. Und ich meine, kann man das auch so nehmen, dass ich mit im Programm bin?
Klar.
Ich kann, wie gesagt, nicht direkt aufhören, sonst würde ich es vergessen.
Das kann man so sehen. Jiva ist ein Koch, der sich bestimmt. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Jeder, der teilnimmt am Tempelablauf, ist integriert in den ganzen Ablauf. Ja. Koch ist ja. Kochen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Kann man da eigentlich eine Lecture mitverfolgen? Eigentlich kaum, oder? Ich hatte mal Frühstück gekocht und Lectures dabei gehört und konnte nicht viel mich erinnern.
Es ist schwierig, in welcher Phase man gerade im Kochen ist. Wenn es Routine, Vorbereitungsarbeit ist, kann man zuhören. Aber wenn es auf Zeit ist,
ja,
und Organisation,
geht es nicht. Ja. Oder würzen, wie es würzen?
Ja, das ist eine meditative Sache. Ja,
ja. Ja, da muss man sich
von Situation zu Situation immer verschieben.
Ja. Dann würde ich das auch vielleicht so sehen, das akzeptieren. Ich habe mir das, danke, ich habe mir das auch so gedacht. Ich war natürlich nie so ein guter Koch. Ich konnte nur einfache Dinge präparieren und war völlig konzentriert, also da drin. Ich konnte überhaupt nichts mehr links und rechts erblicken vor lauter Kochen. Dann muss man vielleicht ein Kirtan-Tape auflegen.
Ja, ich höre mir die letzte mal hinterher an.
Ach so. Ja.
Also es ist schwierig, da sich zu konzentrieren.
Aber ja, ja. Klar. Gut. Jetzt sind wir, glaube ich, spät dran. Wir hören mal hier auf. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sri Gopichai ki jai, Hari Nam Prabhu ki jai, Gaudamanda ki jai, Shri Swami ki jai.